ARD.
Ich würde grundsätzlich schon sagen, dass wir Frauen gerade, die diesen Sport betreiben, sehr mündige, ich würde nicht sagen laute Athletinnen sind, aber wir sind schon ja, Frauen, die definitiv auch sich für Gleichberechtigung einsetzen. Wir kriegen eine staatliche Unterstützung nicht wirklich, was irgendwie auch schräg ist, finde ich, immer groß Medaillen fordern, aber nicht wirklich für den Sport Geld in die Hand nehmen. Am Ende ist so eine olympische Medaille, das merkt man auch erst so im Nachhinein, das, was einem niemand mehr nehmen kann, und das ist sowas fürs Leben.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Hallo zusammen, mein Name ist Freddy Schürheck und in diesem Podcast stelle ich euch ab jetzt in jeder Folge eine andere tolle Frau aus dem Sport vor. Wir sprechen über Niederlagen, über Höhepunkte in der Karriere und darüber, was sie aus dem Sport fürs ganze Leben lernen. Und da können wir uns alle dann ein bisschen was abgucken. Für jede Folge besuche ich meine Gesprächspartnerin bei sich zu Hause oder eben da, wo sie sich zu Hause fühlen. Wie in diesem Fall. Für diese Folge bin ich mit unserem Podcast-Koffer ab nach Düsseldorf gefahren und habe auf dem Hockeyplatz Selin Oros besucht. Und zwar kurz bevor sie zum dritten Mal an Olympischen Spielen teilgenommen hat. Für eine Medaille hat es in Paris am Ende nicht gereicht. Aber als wir in der Sonne zwischen Vereinscafé und Hockeyplatz gesessen haben, da war sie noch voller Hoffnung. Und in das Gespräch hören wir jetzt rein. Wenn es euch gefällt, dann abonniert den Podcast gerne und lasst uns eine Bewertung da. Ich freue mich wahnsinnig, heute hier in Düsseldorf zu sein mit der fantastischen Selin Oros.
Hallo, ich freue mich auch.
Erklär mal bitte unseren Hörerinnen und Hörern, wo wir hier genau sind.
Ja, wir sind hier in meinem Heimatclub, dem Düsseldorfer Hockeyclub, auf der wunderschönen Anlage, sitzen draußen auf der Terrasse und ja.
Wo im Clubhaus kann man denn noch Spuren erkennen von eurer letzten Meisterfeier? Weil das muss man ja nochmal betonen, du bist wirklich gerade erst zum 7. Mal schon deutsche Meisterin geworden mit dem DHC. Herzlichen Glückwunsch dazu auch nochmal. Wo sieht man hier im Haus noch so ein bisschen die Spuren von der Party?
Ja, vielen Dank erst einmal. Eigentlich hier unten, wo die ganzen Büromenschen jetzt schon schön zu Mittag essen. Die Gastro ist hier super, die haben bestimmt schon einiges aufräumen müssen. Aber wir haben jetzt vor ein paar Tagen tatsächlich oben die Feier gemacht, an den Balkonen, weil hier unten war eine Veranstaltung. Und die haben aber auch ein bisschen mitgefeiert und das war ganz lustig. Aber ich war auch überrascht, wie unsere Kabine jetzt schon wieder schön aufgeräumt war. Richtig viele Spuren sieht man nicht mehr, aber die Erinnerungen sind auf jeden Fall super.
Ich durfte ja gerade einmal mit dir in die Kabine rein. Man muss sagen, ja, geruchstechnisch eine Herausforderung, aber ich glaube, das ist ja immer so bei Sportkabinen. Aber ansonsten fand ich es richtig schön, dass da eure Wimpel von den deutschen Meisterschaften halt hängen, aufgehangen, ne, dass man die immer sieht. Da ganz viele Fotokollagen von tollen Partymomenten und vor allen Dingen, habt ihr einen Kühlschrank in der Kabine? Ist das normal?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind schon sehr privilegiert, überhaupt unsere eigene Kabine zu haben, die wir abschließen können und unsere Sachen da lassen können. Ja, und gleichzeitig war diese Kühlschrankidee halt super, dass man nach einem Spiel, gerade wenn es warm ist, ein kaltes Getränk zu sich nehmen kann. Ich glaube, da haben wir schon was nicht alle haben, aber es ist eine super schöne Kabine, ja.
Ja, wobei eine Flasche voller Sekt stand da noch, also eine volle Flasche Sekt stand da noch im Kühlschrank. Das ist natürlich eigentlich Skandal nach so einer Meisterfeier.
Ja, aber du weißt nicht, wie der Kühlschrank vorher aussah. Also wir haben ja sehr viel Sekt und Champagner auch geschenkt bekommen und ja, da ist diese eine Flasche, die da jetzt noch drin war, eigentlich ein gutes Zeichen.
Ihr seid halt so ultra erfolgreich. Kann man das dann jedes Mal wirklich noch richtig genießen oder ist es irgendwann auch schon sehr gut? Wenn wir jetzt keinen Titel gehabt hätten, wäre auch schlimm gewesen.
Auf jeden Fall kann ich ganz klar beantworten, weil wir unter anderem jetzt letztes Jahr es nicht mal zum Final Four geschafft haben. Also jetzt noch vor kurzem einen riesen Misserfolg für uns haben, weil natürlich hast du irgendwann auch deinen Selbstanspruch, definitiv immer in die deutsche Endrunde zu kommen und auch um den deutschen Meistertitel mitspielen zu wollen. Und letzte Saison war das schon ein richtiger Downer, es eben im Viertelfinal aus dann hinnehmen zu müssen. Von daher weiß man dann erst recht zu schätzen, dass wenn man das mal wieder gewonnen hat oder es überhaupt gewonnen hat, was das für eine harte Arbeit ist, so wiederzukommen, überhaupt dahin zu kommen und dann diese zwei schweren Spiele zu gewinnen. Und von daher, nein, da gewöhnt man sich definitiv nicht dran. Und es war mal wieder oder eigentlich immer wieder anders richtig gut.
Wäre ja auch schlimm, wenn man sich dran gewöhnen würde.
Weißt total.
Man arbeitet so hart ja wahrscheinlich dafür. Ja. Wie hart du dafür arbeitest, wie du umgehst mit Erfolgen, aber auch eben mit Misserfolgen. Da sprechen wir heute eben drüber. Bevor wir das aber jetzt alles machen, hören wir einmal nochmal rein in, ich würde sagen, deinen gesprochenen Lebenslauf. Mein lieber Kollege Konstantin Kleine ist mal bei uns ins Archiv geklettert und hat mal so ein bisschen recherchiert, wer steckt eigentlich hinter der Frau Selin Oros.
Sportschau F. Steckbrief.
Selin Oruç ist 28, Hockey-Nationalspielerin und Ärztin. Ihr größter sportlicher Erfolg bis hierhin war die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. 2016 war das. In ihrer Freizeit macht Selin oft Yoga, gerne in Reihe 1. Gar nicht leiden kann sie, wenn sie unterfordert ist. Das mag sie dagegen sehr gerne. Morgens Dinkelcroissant und Hafercappuccino, am Abend selbstgemachtes Curry mit Sushi-Reis. Eine ihrer ganz besonderen Eigenschaften ist ihr Geruchssinn. Fun Fact, schon als Kind hat sich Selin Oruç für das Thema Recycling interessiert. Denn jede Verpackung, die sie damals in die Hände bekam, wurde aufbewahrt und umfunktioniert. So wurde aus leeren Shampooflaschen schnell mal eine glückliche Spielzeugfamilie.
Ja, sehr, sehr treffend alles formuliert. Ich kann nichts leugnen. Und tatsächlich, ich würde noch eher sagen, ich hatte eine sehr, sehr große Fantasie. Das erzählt Timo auch immer ganz gerne, mein Bruder. Ich habe wirklich mit allem möglichen Kram gespielt und aufbewahrt. Aber ja, sehr schöne Zusammenfassung.
Und da wurden eben wirklich aus den Duschdingern, also Duschflaschen, wurde dann irgendwie Puppen,
oder? Genau, habe ich dann mitgespielt oder auch mit irgendwelchen Karten oder anderen Verpackungen. Also ich weiß nicht, was da in meinem Kopf abging früher, aber ich hatte auf jeden Fall eine blühende Fantasie.
Aber ist doch auch schön für deine Eltern, die brauchten zu Weihnachten nicht die dicken Geschenke auffahren, sondern hier, wir haben noch ein bisschen Restmüll. Celine, das ist für dich.
So schlimm war es zum Glück nie. Aber ja, mein Gott, ich weiß auch nicht, von dieser Fantasie ist nicht mehr so viel übrig geblieben oder der Kreativität. Aber ja, es sind schon immer ganz süße Geschichten von früher.
Aber auf jeden Fall ist so ein bisschen die Liebe zum Recyceln übrig geblieben. Weil man muss sagen, gut, auch wenn du jetzt heute vielleicht nicht mehr unbedingt den Müll recycelst, du hast immerhin die Karriere deiner Eltern recycelt, kann man sagen. Deine Eltern sind beide Ärzte und du hast, wir haben es ja gerade auch gehört, eben auch Medizin studiert. Was war bei dir erster, die Liebe zum Hockey oder die Liebe zur Medizin?
Definitiv die Liebe zum Hockey war zuerst da oder generell zum Sport. Ich habe ja sehr, sehr früh angefangen. Mit 3,5 Jahren, 4 Jahren bin ich da zum CRTC zum Hockeyspielen gegangen und habe auch vorher noch Tennis gespielt. Und definitiv war die Freude am Sport vor der Liebe zur Medizin da. Natürlich ist das auch vor allem durch meine Eltern gekommen, dass ich die Medizin oder die Art, die Medizin auszuführen, wie sie es gemacht haben, dann irgendwie die Leidenschaft übernommen habe, weil sie da große Vorbilder waren, wie sie das gelebt haben, den Beruf. Und tatsächlich kam diese Liebe dann aber erst sehr spät wirklich, weil ich am Anfang so eine Phase hatte, gerade so kurz nach dem Abi, boah, ich mache alles außer meine Eltern, ich kann jetzt nicht Medizin studieren, weil klar, die Arzttochter studiert Medizin, so hatte ich gar keinen Bock drauf. Und bin dann aber sehr in mich gegangen, habe wirklich mal überlegt, was möchte ich denn und was denke ich, was mich glücklich macht. Und dann bin ich doch dann wieder dahin zurückgekommen, dass es vielleicht auch ganz okay ist, dass ich das ein bisschen mitbekommen habe und dann diesen Weg erst eingeschlagen.
Aber also wie macht man das denn, eine so erfolgreiche Sportlerin-Karriere zu haben? Ich meine, du bist Weltspitze in dem Sport, den du machst. Dann gleichzeitig Medizin zu studieren, für mich irgendwie das Schwierigste, was man studieren kann. Das muss ja ein unglaubliches Termin-Tetris gewesen sein, das alles auf die Reihe zu kriegen.
Ja, Termin-Tetris trifft es ganz gut, habe ich so noch nie gehört. Das ist, glaube ich, mein neues Lieblingswort. Das war natürlich, ich will das überhaupt nicht leugnen, dass das ein Riesenaufwand war. Und definitiv ja Struktur, Planerei im Voraus bis zum geht nicht mehr. Und ich weiß noch, ich glaube, ich habe bestimmt zehntausende Mails in der Unizeit geschrieben an Professorinnen, Professoren, Laufbahnberaterin, dass ich es irgendwie alles unter einen Hut kriege, und gleichzeitig gab es irgendwie immer einen Weg für mich, es weiterzumachen, und der Ansporn war einfach da, es zu schaffen und auch zu beweisen, dass sich das eben nicht ausschließt, sondern es sich sogar bedingen kann. Und
inwiefern bedingen?
Ja, bedingen in dem Sinne, dass ich persönlich habe während des Studiums den Sport gebraucht, hatte ich manchmal das Gefühl, um dieses Studium zu schaffen, weil hätte ich mich zu viel am Unicampus aufgehalten, hätte ich zu viel mit den anderen in der Medizinerbib gehockt, glaube ich nicht, dass ich das Studium so erfolgreich auch hätte abschließen können und eigentlich alle Klausuren direkt beim ersten Mal zu bestehen, weil die haben sich da teilweise so verrückt gemacht. Ich weiß nicht, wie heute die Medizinstudentinnen und Studenten drauf sind, aber ich war immer ganz froh, irgendwie in meine andere Welt zu haben, in die ich fliehen konnte und dann abends von der Klausur mich auspowern konnte mit meinen Mädels auf dem Hockeyplatz, gut schlafen und am nächsten Morgen dann ab dafür in die Klausur. Und ich habe natürlich super viel lernen müssen, auch genau wie jeder andere, aber ich habe sehr, sehr früh angefangen immer und habe mir das natürlich schon so geplant, aber ich hatte so eine gewisse Entspanntheit dadurch, die ich, denke ich, auch jeder und jede Ärztin und jeder Arzt später im Beruf definitiv auch gebrauchen kann, gerade mit viel Stress, mit Schichtdienst und alles. Und ich glaube, dass da gerade die Sportlerkarriere einfach die beste Vorbereitung ist auf diesen toughen Job, den man nachher zu tun hat. Von daher finde ich es einfach fatal, wenn man auch da Leistungssportlerinnen und Leistungssportler nicht unterstützt oder die Möglichkeit zumindest gibt, zu zeigen, hey, du kriegst nichts geschenkt und nichts Besonderes, aber wir supporten das, dass du eine Möglichkeit hast, diesen Studiengang zu meistern.
Mhm. Gleichzeitig eben, ne, wenn du seitdem du dreieinhalb bist, irgendwie Sport machst, du bist ultra diszipliniert, ne? Du weißt eben, wie man sich organisiert, du weißt, dass man Dinge einhalten muss, du hast eine Mannschaft, die sich auf dich verlässt. Nochmal zurück zu diesem mit dreieinhalb. Ich überlege gerade wirklich, was ich mit dreieinhalb konnte. Ich glaube, ich konnte noch nicht mal richtig reden. Meine Mama sagt immer, ich habe erst so mit drei so langsam angefangen zu sprechen. Also so, und du hast da Hockey gespielt. Wie kam es dazu?
Ja, tatsächlich konnte ich bestimmt mit dreieinhalb noch nicht Hockey spielen.
Es war aber immerhin Schläger halten.
Ja, wobei ich glaube mit dreieinhalb, ich hatte ja auch einen älteren Bruder, der dann da war, und am Ende lag das vor allem, meine Eltern haben ja nichts mit dem Sport am Hut. Die wollten einfach, dass wir uns an der frischen Luft bewegen, und der Hockeyclub war irgendwie in der Nähe, und dann ja einfach Bewegung, frische Luft und später vielleicht mit dem Fahrrad hinfahren, dass Mama nicht fahren muss oder was auch immer, war einfach ja total, total schön. Und ich habe da am Anfang, es war ja eher so Ballschule und ein bisschen Bewegung, ein bisschen spielerischen Sport machen, sich bewegen, so fing das ja an. Also ja, deswegen mit Hockey hatte das bestimmt noch nicht viel zu tun, da will ich auch mal ein bisschen, ja. Ja.
Wenn du jetzt schon sagst, bist auch viel dann irgendwie selbst zum Training gefahren und so, damit deine Mutter dich nicht immer fahren muss. Wie hat dann eben ansonsten doch dich deine Familie supported und unterstützt? Wie waren die Wegbegleiter für deine Karriere?
Ja, 100%. Also meine Eltern sind eigentlich der Grundbaustein dafür, dass ich das Leben führen durfte, was ich jetzt führe. Also am Ende weiß ja jeder, dass das irgendwie auch Schicksal ist, wo man reingeboren wird, dass sehr viel auch davon abhängt, was deine Möglichkeiten sind. Und meine Eltern ich bewundere meine Eltern auch bis heute immer noch sehr, sehr, weil sie sehr diszipliniert, aber auch sehr ehrgeizige Menschen immer waren und es auch immer das Beste für ihre Familie wollten und getan haben für ihre Kinder. Und wenn du von Support sprichst, also da gibt's auch keine besseren Supporter. Ich meine, die bekommen mit Selbstzweifel, schlechte Momente, gute Momente sind natürlich dann auch da, wenn man was zu feiern hat, und sind dann unglaublich stolz und die Tränen kommen in die Augen und so weiter. Aber da hängt so, so viel ehrlicher Support hinter, ja, das macht mich selber irgendwie total emotional, weil ich wüsste, dass ich ohne die definitiv nicht da wäre, wo ich jetzt bin.
Du hast ja gerade auch schon von deinem älteren Bruder gesprochen, von Timur, der ja eben auch Hockey-Profi ist, der eine WM gewonnen hat mit seiner Hockey-Nationalmannschaft. Mittlerweile hat er sich ja aus der Hockey-Nationalmannschaft zurückgezogen, spielt aber weiter Hockey und hat dir tatsächlich auch eine kleine Nachricht hinterlassen.
Audiobeweis.
Ja, ich möchte es mir natürlich nicht nehmen lassen, dich auch an dieser Stelle einmal zu grüßen, dir zu sagen, wie stolz ich auf dich bin, dass ich gerne zurückdenke und zurückschaue an unsere gemeinsame Kindheit, Jugend zusammen auf dem Hockeyplatz, dass ich dir als großer Bruder auch das ein oder andere beibringen und zeigen durfte. Mittlerweile hast du mich ja mehr als eingeholt. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Jetzt auch nochmal frisch gebackene deutsche Meisterin. Einfach Chapeau. Wünsche dir eine tolle Zeit bei Freddy und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Ganz liebe Grüße, dein Bruder.
Oh. Sehr süß, aber ja. Bin ich ja froh, dass er nichts anderes gesagt hat, aber voll definitiv. Ich weiß noch, dass wir wirklich früher zu zweit auf dem Hockeyplatz waren und er mir dann die argentinische Rückhand mal gezeigt hat. Oder ja, einfach ist natürlich klasse, einen älteren Bruder dabei zu haben, der irgendwie den gleichen Weg einschlägt und das auch vor mir alles durchmacht, diese Jugendnationalmannschaften, die Sichtungen, da wusste ich immer, was auf mich zukommt. Das ist ja ein riesen Lebensinhalt, den man dann so viele Jahre in der Jugend teilt und auch hat, und man weiß ganz genau, wie sich manchmal der andere fühlt oder was beim anderen abgeht, und allein zwei Olympische Spiele zusammengespielt zu haben, das können ja, glaube ich, auch nicht so viele Geschwister voneinander behaupten, dass man da im Dorf ist zusammen, sich über den Weg läuft, sich austauschen kann, da irgendwie jemanden hat, der sich auch auf den gleichen Weg vorbereitet, ne? Also auch die ganzen Trainingseinheiten und wie anstrengend es teilweise ist, ist einfach ja ganz besonders, dass man das teilen kann, ja.
Du hast ja noch einen zweiten Bruder, noch einen älteren Bruder, also der ist der älteste von euch dreien Geschwistern, der ist geistig behindert, und ich habe mal gehört, dass du gesagt hast, auch das motiviert dich sehr für deinen eigenen Weg, weil du eben viele Möglichkeiten hast, die er nicht hat.
Total. Nicht nur dadurch, dass er eben eingeschränkt ist in vielerlei Hinsicht, sondern der Mensch ist einfach der wichtigste Mensch eigentlich in meinem Leben. Also es, da, ich glaube, da kommen jetzt eher die Tränen bei mir, weil der wirklich ein Engel ist in unserer Familie und irgendwie der Kleber und der Bestandteil, der irgendwie alles ausmacht und für mich persönlich einfach, ja, ein Mensch ist. Man kann das gar nicht beschreiben, wenn man ihn nicht kennt, aber der einem so viel gibt, obwohl er nicht sprechen kann oder nicht viel geben kann, aber ja, sein Lächeln und seine Anwesenheit, das ist einfach, was mich so zutiefst glücklich macht. Und deswegen, es ist irgendwie immer der kleine Bruder gewesen, weil er eben so wenig kann. Also man kann sich das vorstellen, dass er so auf dem geistigen Stand eines Anderthalbjährigen oder so ist. Und deswegen war das irgendwie immer auch so der kleine Bruder, auf den ich irgendwie auch aufpassen kann oder auch immer noch aufpassen kann. Und das verbindet uns als Familie immer, aber auch mich als Schwester. Also ich könnte nicht stolzer sein, ihn als meinen Bruder zu haben. Ja.
Kommt er manchmal auch mit zu spielen?
Ja, der war jetzt öfters jetzt auch in der Rückrunde am Rand und der braucht immer Bewegung. Das heißt, der muss immer von einem meiner Eltern irgendwie hin und her geschoben werden. Aber der ist hier schon auf der Anlage bekannt und der fährt dann immer hier beim asphaltierten Weg immer auf und ab und ist ein großer Glücksbringer. Also der ist oft dabei, ja.
Das heißt, Ennis ist viel mit hier, Timur dann natürlich auch hier auf dem Platz, seine Eltern viel auf dem Platz. Und ich merke auch, wenn du so erzählst und wie du dich hier so bewegst irgendwie bei euch auf der Anlage, das ist für dich auch ein bisschen Heimatgefühl, oder?
Ja, definitiv Heimat. Dadurch, dass das schon so viele Jahre mein Heimatclub ist und natürlich die Menschen, viele Menschen auch schon immer da waren und den Club eben zu dem machen, was er ist, ist das definitiv ein Stück Heimat hier und super, super viele Menschen füllen das hier mit Leben und das ist auch das, was Clubhockey ausmacht für mich, definitiv.
Wir waren ja eben schon auch zusammen in der Kabine, haben wir ja eben schon drüber gequatscht und du hast mir jetzt auch mal mitgebracht und die packen wir jetzt mal aus, deine Hockeytasche, die du immer dabei hast. Es ist so eine blau-graue, längliche Tasche mit neongrünen Verschlüssen. Was ist alles drin?
Ja, erstmal die lange Form ist dem natürlich geschuldet, dass hier hinten drin die Hockeyschläger drin sind. Die sind ja sehr lang, also die passen zum Beispiel nicht in den Mini-Kofferraum, habe ich schon mal gemerkt. Also das ist ein typischer Hockeyschläger hier.
Ja, also weiß-grüner, langer Schläger.
Genau, es wird jetzt für den Sommer, kommt eine andere Kollektion raus, aber das ist jetzt noch genau das Schlägerfach sozusagen hinten. Und dann ist super viel drin in dieser Tasche. Also ja, schon, mir wurde ja gerade schon nachgesagt, was auch stimmt, dass ich ein kleiner Nasenmensch bin. Also habe ich pack's mal hier unten zuerst aus. Hier unten sind so Schiemann-Schoner, Handschuhe drin. Und das Wichtigste ist gefühlt so ein Textil-Febreze-Reiniger, weil ich tatsächlich alle meine, also mein Handschuh und meine Schoner, wenn du jetzt daran riechen würdest, ja, bei jedem anderen oder vielen anderen würdest du wahrscheinlich hinten überkippen. Aber bei mir riecht das wirklich nach Febreze oder halt frisch, weil
ja, dann hol sie bitte mal raus. Das müssen wir jetzt ja kontrollieren. Es ist die Taschenkontrolle hier.
Ja,
wir kontrollieren alles. Ja, und da ist wirklich der Textilerfrischer, das Spray.
Ja, das habe ich an meinen Schienbeinen. Das ist eigentlich voller Schweiß. Aber
okay, also hier sind jetzt schwarz-weiße Schienbeinschoner. Ich schnüffel mal dran. Oh, sie riechen wirklich gut. Sie riechen besser als mein Badezimmer zum Beispiel,
ja, denke ich. Das grade ist der typische Handschuh.
Und ja, ich mein, wow. Das sind,
die haben halt eine deutsche Meisterschaft gerade hinter sich, aber irgendwie ist das von mir ein krasser Tick. Da werde ich auch oft von meinen Teamkolleginnen ein bisschen viel belächelt, aber ich finde nichts schlimmer, als wenn man in so einem Huddle ist und man hat so einen Arm auf seiner Schulter mit einem Handschuh und der stinkt so eklig, da kriege ich echt, ich weiß nicht, ich ja, bin da bestimmt besonders, würde ich sagen.
Das heißt, deine Mannschaftskollegin, wenn ihr dann eben im Huddle seid, also ne, in dieser Umarmung irgendwie auf dem Feld, dann wissen die auch schon, oh nein, wenn ich neben Celine stehe, muss ich auf jeden Fall gut riechen, weil sonst ist es für sie unangenehm.
Nein, also vielleicht denken sie das, ich hoffe nicht, dass ich so schlimm bin, aber jeder weiß das auf jeden Fall und das ist aber mein Ding, also wenn das ist ja eher mein Problem, ja, dass ich da so empfindlich bin.
Lass uns mal gucken auf euren Sport, Hockey, in Bezug auf Mann und Frau Unterschiede. Weil es gibt ja Sportarten, wirklich wie Fußball zum Beispiel, ne? Da sind die Unterschiede zwischen Thema Wertschätzung, Finanzen, Training, Trainingsbedingungen zwischen Männern und Frauen riesig. Im Hockey habe ich von außen betrachtet den Eindruck, ist es nicht so. Da sind Frauen und Männer in vielen Dingen wirklich schon auf dem gleichen Stand. Würdest du das unterschreiben?
Ja, ich würde grundsätzlich schon sagen, dass wir Frauen gerade, die diesen Sport betreiben, sehr mündige, ich würde nicht sagen laute Athletinnen sind, aber wir sind schon Frauen, die definitiv auch sich für Gleichberechtigung einsetzen, beziehungsweise auch keinen Grund sehen, warum es nicht so laufen sollte. Wir sind, muss man sagen, natürlich eine Randsportart, Amateursportart, die sich nicht mit Fußball vergleichen kann, wo es einfach um ganz andere Gelder geht, um Fernsehpräsenz und so weiter, wo man dann einfach irgendwie einem auch die Hände gebunden sind, als Verband zu sagen, ja gut Mädels, aber weiß ich nicht, das DFB-Pokalfinale der Männer jetzt, was jetzt ansteht, das wird halt mehr geguckt als das Frauen-DFB-Pokalfinale. Das sind dann natürlich irgendwie Hard Facts, wo man auch nicht gegensteuern kann, aber mit diesem Problem haben wir insofern nicht so viel zu kämpfen. Aber wir haben definitiv auch Unterschiede, muss man ganz ehrlich sagen. Also gerade das Sponsoring insbesondere auf Clubebene ist einfach definitiv im Männerbereich professioneller beziehungsweise fließen da mehr Gelder, das muss man schon so sagen. Im internationalen Bereich, also in der Nationalmannschaft, ist das definitiv pari pari. Da gehen aber ja auch die meisten Sportarten jetzt über, weil die einfach merken, okay, ist jetzt nicht mehr die Zeit, um da einen Unterschied zu machen. Aber da ist sowohl von Verbandseite als auch Sporthilfe und so weiter, ist es immer Equal Pay und auch Gleichberechtigung da. Von daher sind wir da definitiv sehr gut aufgestellt, würde ich sagen.
Wie sieht's denn aus finanziell als Hockey-Profi, der du bist, wie gesagt, Weltspitze. Wie viel kannst du damit verdienen?
Ich glaube, das ist ernüchternd dafür, dass man wirklich da ganz oben mitspielt, ist es sehr wenig. Also was heißt sehr wenig? Ich finde, das ist ja immer auch relativ, wenn man den Aufwand sieht und die Profi-Ebene, die man nun mal spürt, auch mit dem Zeitaufwand und so weiter, ist das definitiv ganz, ganz weit davon entfernt, was man sich vielleicht vorstellt, was ein Fußballer, aber vor allem auch irgendwie Einzelsportler bekommen, weil die natürlich nochmal anders Sponsoring an Land ziehen können und so als Mannschaftssportler. Wir kriegen eine staatliche Unterstützung nicht wirklich, sondern wir haben über die gemeinnützige Stiftung der Sporthilfe unsere Hauptsportförderung, die natürlich auch teilweise über den BMI gefördert wird, aber ganz wenig vom Staat, was irgendwie auch schräg ist, finde ich, immer groß Medaillen fordern, aber nicht wirklich für den Sport Geld in die Hand nehmen. Und gleichzeitig geht es dann richtig schnell Richtung Clubebene. Also die Clubs bezahlen uns Nationalspieler auch trotzdem, obwohl wir dann mit der Nationalmannschaft unterwegs sind und haben dann da so Fördermodelle auf Landesebene. Wie jetzt hier in Düsseldorf gibt es halt ein Team Düsseldorf, was dann die Nationalspieler fördert. Und persönliche Sponsoring-Verträge wie mit Adidas, was ich schon seit im 13. Jahr bin ich jetzt, dann da unterstützt werde. Aber wenn du alles zusammenzählst, erstmal ist es natürlich an deiner Gesundheit gekoppelt, an Performance gekoppelt. Es ist schon ganz schön dünn dafür, was man investiert in seit Jahren.
Ja. Kannst du davon leben? Könntest du davon leben?
Ich habe zur Studentenzeit immer gesagt, dass ich definitiv nicht jobben muss, was andere in der Studentenzeit machen mussten. Aber dafür, was ich dann für einen Zeitaufwand dafür gemacht habe, war es in der Relation wahrscheinlich dann auch so, dass man immer davon leben könnte in dem Moment, aber definitiv nicht darüber hinaus. Und deswegen ist es schon irgendwo auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, dass ich wusste, okay, ich kann nicht Profi-Hockeyspielerin werden auf Lebenszeit. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir sind dadurch natürlich auch irgendwo gezwungen, ein zweites Standbein aufzubauen, auch nebenbei und neben der Karriere und eine duale Karriere zu machen, dass wir eben nicht bei Verletzung oder generell bei Karriereende dastehen und denken, oh, okay, jetzt hat es immer ganz gut im Monat gereicht, aber jetzt hört es halt auf. Und dadurch haben wir alle ja irgendwie studiert, Ausbildung gemacht oder wie auch immer uns fortgebildet, dass wir am Ende ja direkt fließend in einen anderen Job übergehen können.
Was würdest du dir denn wünschen für den Hockeysport oder generell eben für vielleicht auch Nachwuchssportlerinnen und Sportler an Support? Du hast ja gerade auch schon gesagt, irgendwie auf staatlicher Ebene findet da eben offensichtlich deiner Meinung nach nicht genug statt.
Genau, das ist etwas, was ich mir definitiv wünschen würde. Natürlich gibt es immer Gründe und Krisen und Phasen, wo nie Geld da ist und der Haushalt ist verschuldet und was auch immer. Aber ich glaube einfach, dass Sport genauso wie Bildung, das ist, finde ich, für mich auch so ein Punkt, wo man einfach als Gesellschaft auch gucken muss, was ist uns wichtig, was ist irgendwie auch präventiv, auch nicht nur im Leistungssport, auch im Breitensport irgendwie total wichtig für eine Gesellschaft, wo irgendwie Geld drin steckt. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass man da die Awareness hat zu sagen, okay, am Ende ist in Sport zu investieren definitiv eine gute Investition. Aber jetzt, ich habe jetzt auch keinen konkreten Plan, den ich jetzt der Bundesregierung vorlegen würde. Aber grundsätzlich ist da bisher halt so wenig drin. Da ist auf jeden Fall Luft nach oben.
Würdest du sagen, Hockey, der Sport, ist auch ein bisschen so ein elitäres Ding, weil man sich es eben auch erstmal leisten muss, eben zum Beispiel die Ausrüstung oder dann auch die Fahrten zu den Spielen?
Ja, definitiv. Das ist zumindest früher ganz extrem so gewesen. Ich glaube auch immer noch heute, ja, ich versuchte die richtigen Worte zu finden, weil es natürlich irgendwie mein Sport ist und ich auch definitiv kein schlechtes Wort darüber verlieren muss, aber man muss realistisch drauf schauen und sagen, dass definitiv es hohe Gebühren gibt, um erstmal in so einen Hockeyclub auch einzutreten in vielen Clubs. Es gibt Mitgliedsbeiträge, die definitiv höher sind als vielleicht in einem Fußballclub um die Ecke. Und dann ist es nun mal so, dass ja dann auch ein gewisses Klientel dann zusammenkommt, was ich dann teilweise schade finde und bedauerlich finde, weil insbesondere in der Jugend oder wenn du aufwächst im Sportverein, das ist ja irgendwie das, was auch das Schöne am Sport ist, dass Sport verbindet und es total egal ist, woher du kommst, weil am Ende stehst du da zusammen auf dem Platz und dann ist egal, ob deine Eltern eben irgendwie Akademiker sind oder nicht. Und das gibt es schon weniger im Hockey jetzt als im Fußball, muss man ehrlich sagen. Und da würde ich mir auch tatsächlich wünschen, dass irgendwie die Einstiegsmöglichkeiten oder wir offener werden, dass es Möglichkeiten gibt, eben für alle da zu sein. Und gleichzeitig ist das natürlich auch über Jahrzehnte, Jahrhunderte bestimmt irgendwie so gewesen, wie es war. Und dann ist es natürlich schwierig. Aber ich persönlich würde mir wünschen, dass auch mehr Vielfalt irgendwie in den Hockeysport kommt.
Du warst ja tatsächlich die erste Frau in der deutschen Nationalmannschaft im Hockey, die mit Migrations-Background, weil dein Vater kommt aus der Türkei, ne, zu den Olympischen Spielen geflogen ist, nach Rio 2016.
Ja, das hat dann, glaube ich, zum ersten Mal auch richtig zum Nachdenken angeregt, also mich und meinen Bruder damals, weil da gab es natürlich total viele Interviews und wow und wie cool und das natürlich auch sehr positiv nach außen vertreten, aber am Ende war ich so, wow, okay, krass. Also Hockey ist ja eine sehr erfolgreiche olympische Sportart und wir sind ja sozusagen nicht mal die erste Generation. Also mein Vater ist damals, hat wirklich die perfekte Migrantengeschichte hingelegt, ist damals mit nichts, mit seiner Mutter noch alleinerziehend, damals in so ein Dorf nach Deutschland gekommen und hat sich dann wirklich richtig, richtig hochgearbeitet, alles aus eigener Kraft gemacht und der hat wirklich so diese ganze Arbeit gemacht und dann da in der Zeitung zu stehen, ah, ganz toll mit Migrationshintergrund, also ich bin top aufgewachsen in Deutschland und hatte überhaupt gar keine Migrationshindernisse oder wirklich Probleme. Das hatte, wenn mein Vater und da haben wir dann schon gedacht, boah, das ist schon ganz schön schlecht irgendwie auch für das deutsche Hockey, dass wir in den Top-Bereichen so wenig Menschen mit Migrationshintergrund stellen, weil das definitiv auch ja Top-Sportler wären, auch in unserem Sport, ich mir das sehr gut vorstellen kann, aber ich glaube, der Zugang, die Zugänglichkeit da einfach schon auch ein Problem ist und darstellt und hätte mein Vater diesen Weg, den er gegangen ist, nicht eingeschlagen und wäre so erfolgreich gewesen, wer weiß, ob wir jemals Hockey gespielt hätten. Von daher ist das dann schon irgendwie so ein Aussortieren, was schade ist, definitiv.
Wir hören jetzt mal ein bisschen rein in deine Olympischen Spiele, eben in Rio, deine ersten Olympischen Spiele damals. Wie alt warst du?
19 gerade geworden, ja.
Mit 19, krass, fliegt man gefühlt ans Ende der Welt für Olympische Spiele. Als du wusstest, du bist mit dabei, du fliegst zu Olympia, was ging da in dir vor?
Das war echt ein Moment, das war so an so einer PowerPoint, wurden dann da die Gesichter mit Namen an die Wand geworfen und ich weiß noch, es war so ein krasses Kribbeln und gleichzeitig Leere in mir und ich habe dann da irgendwie so hingestarrt. Ich weiß gar nicht, ich kannte dieses Bild auch nicht, die wurden vorher gemacht. Habe ich dann so angeguckt und dann stand da, glaube ich, S.Orus und ich habe mich auch erst gar nicht gefunden und gar nicht gesehen und dann, es war total, total verrückt. Also ich weiß das noch wie heute, genau wo ich saß, in diesem Hotel da in Köln war es tatsächlich. Ganz, ganz verrückt und unfassbar. Ich habe es gar nicht realisiert.
Und direkt. Du wusstest es eben wirklich nicht, sondern ihr saßt da alle zusammen, auch die, die es nicht werden?
Genau.
Also das klingt halt wirklich, also und alles eben auf ein paar Quadratmetern geballt, die absolute Freude und die absolute Enttäuschung, weil man ewig dafür gearbeitet hat und dann klappt es eben nicht. Wie ist das denn generell bei euch dann eben auch bei den Danas, ne, so nennt ihr euch ja eben die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen, mit Konkurrenz, ganz ehrlich? Da guckt man doch schon mal manchmal nach, so, oh, warum sind die jetzt gerade so viel besser als ich oder so.
Natürlich ist Konkurrenz ein Ding, was man im Leistungssport nicht ausstellen kann. Und das ist auch ja irgendwie etwas, was besser machen kann, auch ein gesamtes Team besser machen kann im gesunden Rahmen und auch einen persönlich besser machen kann. Wenn du gute Konkurrenz hast, spricht das immer dafür, dass wir in Deutschland gute Jugendarbeit machen oder gute Arbeit machen und da Top-Leute nachkommen und die sich ja letztendlich irgendwie auch um den einen oder anderen Platz kämpfen. Das gehört dazu und wenn man irgendwie lang genug dabei ist, dann will man das ja auch oder dann stellt man sich auch diesem Konkurrenzkampf irgendwo. Und gleichzeitig sind wir jetzt, besonders auf unsere Danas-Mannschaft, bezogen jetzt schon viele von uns so lange dabei, dass man das auch kennt und es ist eher ein ja, unterstützender Konkurrenzkampf ist. Also man weiß um die Stärken der anderen, man weiß auch mal, wenn jemand nicht gut drauf ist, dann wird das nicht irgendwie ausgenutzt oder drüber gelacht oder gelästert am besten noch, was man ja bestimmt auch in Frauenteams gern mal kennt, sondern dann wird eher genauer hingeschaut, dann wird angesprochen, dann wird vorne rum transparent irgendwie kommuniziert. Und ich glaube, das ist das, was dann wirklich auch erfolgsversprechend sein kann, wenn man eben diesen natürlichen Konkurrenzkampf eben positiv bestreitet und auch miteinander ehrlich umgeht und sich eher bei allem unterstützt und allen Unsicherheiten und sich dann eben zu dem Maximum pushen kann, was rauszuholen ist. Und dann profitiert am Ende das ganze Team davon.
Ja, also dann ist natürlich für alle optimal. So, du hast eben damals in Köln in diesem Raum deinen Namen auf der PowerPoint-Präsentation gelesen. Wir hören mal einmal rein, auch da in den Audiobeweis, den ich mitgebracht habe. Das ist der zweite Audiobeweis heute.
Audiobeweis.
Aber sie ist so stocksicher, dass sie die Zeit runterlaufen lässt. Und dann sehen wir hier tatsächlich neben den Männern in Bronze auch die deutschen Hockeyfrauen mit Bronze. Das Spiel ist aus und Deutschland darf sich über die zweite Medaille in Sachen Hockey hier in Rio freuen.
Oh Gott, krass. Das war so heftig. Und wie ja auch gerade schon gesagt wurde, es ist auch immer noch der größte sportliche Erfolg, auch wenn klar jetzt 7 deutsche Meisterschaften, das ist ja natürlich, wo man sagt, boah, so oft irgendwie EM-Silber und bei Weltmeisterschaften dabei und 2-mal bei den Olympischen Spielen. Aber am Ende ist so eine olympische Medaille, das merkt man auch erst so im Nachhinein, das, was einem niemand mehr nehmen kann. Und das ist sowas fürs Leben. Und überhaupt dahin zu kommen, so eine olympische Medaille zu gewinnen, das ist so selten und so besonders. Das hat man irgendwie dann auch erst noch mehr zu schätzen gelernt, wo man in Tokio es mal eben nicht geschafft hat und auch gemerkt hat, boah, wie einzigartig war das da, was wir da auf die Beine gestellt haben.
Ja, Tokio seid ihr dann 6. geworden.
Genau.
Und ich höre schon raus, enttäuscht.
Ja, enttäuschend, definitiv, weil wir da, glaube ich, schon weiter waren als damals in Rio. Also wir haben uns auch schon mehr erhofft, weil wir sehr, sehr fit waren. Wir hatten einen Trainer, der sehr viel Wert auf Details gelegt hat. Man dachte, man schafft es wirklich da bis ganz nach oben oder definitiv in den Medaillenbereich, weil man sehr gut vorbereitet war, aber gleichzeitig, klar, Corona-Spiele, es war so oder so im Nachhinein total strange einfach vieles. Also diese ganzen Maßnahmen und das ist manchmal immer noch wie so ein schlechter Film, wenn man darüber nachdenkt, ohne Zuschauer und ja, definitiv ein komischer Fleck irgendwie in der ganzen Historie. Gleichzeitig dankbar, dass man überhaupt zu den Spielen fahren durfte noch. Aber ja, das war einfach alles in allem nicht das, was wir uns vorgestellt haben.
Du hast ja auch, das weiß ich von deinem Bruder Timur, der hat uns ja nicht nur diese schöne Sprachnachricht für dich geschickt, sondern er hat mir auch verraten, dass ihr beide das gleiche Tattoo habt, dank Olympia.
Ja, stimmt.
Das musst du mir mal zeigen.
Ja, hier am, Moment.
Am Knöchel?
Genau, am Knöchel. Warte, ich setze mich einmal ein bisschen um. Das ist hier, also ich habe das hier innen am Knöchel. Und Timo hat das außen an der anderen Seite.
Das sind olympischen Ringe.
Genau, es sind die olympischen Ringe in schlicht schwarz, nicht irgendwie bunt. Ich weiß gar nicht, wie dann der Entschluss kam. Es war sehr spontan und auch wir beiden zusammen halt auch in Köln tatsächlich sind dann da in Tattoo-Studio gegangen, was so im Keller war. Ich glaube, das heißt Reincarnation oder so. Sind wir dann da runtergestopft mit meiner Mama noch damals zusammen. Weil, also meine Eltern sind schon, was heißt eher konservativ, aber jetzt Tattoo, so war jetzt nie so das, der große Fan davon. Aber da war es so, ja doch, ich will Teil davon sein, ich zahle euch das auch und ich finde das ganz toll.
Na klar.
Und dann sind wir da runter und meine Mutter, die war wohl ein bisschen aufgeregt, weil sie dann doch irgendwie so alles gesehen hat und dachte, oh Gott, ist das denn hier alles gut so, wie das hier läuft? Und dann haben wir das tatsächlich nebeneinander liegend auf so einer Liege uns stechen lassen. Und das war auf jeden Fall auch ein krasser Moment. Es war zum Glück Winter, das heißt, man konnte dann schön sein Knöchel lüften mit der kalten Luft, weil es schon gebrannt hat. Aber ja, das war auch ein schöner Moment danach Rio. Ja,
ja, wo er eben auch Bronze geholt hat, du genau. Bronze geholt hast.
Deswegen, das war einfach, wenn es einen Grund gibt für ein Tattoo, war das wahrscheinlich wirklich so, okay, ersten Olympischen Spiele, beide die gleiche Medaille, okay, da muss man irgendwas machen, was bleibt, ja.
Wie ist denn das Leben eigentlich im olympischen Dorf? Also ist das so ein bisschen Klassenfahrtstimmung oder doch eher nochmal so Bootcamp und jeder holt alles aus sich raus und eben maximale Rivalität?
Ich glaube, Klassenfahrt, es wird ja auch immer in den Medien immer so ganz spannend dargestellt. Es ist auch so das Magische, finde ich, schon an den Olympischen Spielen. Deswegen die Sportlerinnen und Sportler, die, sage ich mal, zu berühmt sind, um da auf so einem Klappbett, sage ich mal, zu schlafen oder den Feldbetten, die wir da teilweise nur haben, die kommen dann ja trotzdem rein, um mal so zu gucken und den Spirit aufzusaugen, weil das ist schon einmalig, wenn du da gehst. Jeder ist ja erkennbar einem Land zuzuordnen, dann hat man da so seine Akkreditierung um den Hals hängen mit Name, Sportart und allem und du hast so Pins da dran hängen. die du dann tauschen kannst und dann super easy ins Gespräch kommen kannst und erfahren kannst, was der oder diejenige macht. Das ist natürlich schon so Top-Athleten an einem Fleck einfach total cool, weil man einen verbindet, eben dieser Sport. Aber gleichzeitig merkt man schon den Fokus und ja, auch gerade am Anfang noch, man will ja was gewinnen. Man ist ja nicht nur hier, um dabei zu sein. Das ist definitiv einfach nicht so dann da bei den Top-Athleten. Und ich glaube eher gegen Ende, wenn dann auch die Wettkämpfe waren und so, dann wird es so ein bisschen lockerer. Aber vorher ist es schon so, man trifft sich irgendwie mal auf dem Weg zur Mensa oder so. Aber es geht dann eigentlich auch nur um Sport. Und das ist auch dann irgendwie gut so. Und trotzdem ist die Stimmung da. Das hatten wir halt in Tokio eben auch nicht. Wenn du da dieses Dorf hast und alle laufen mit Maske rum und keiner traut sich mit dem anderen zu reden und man sitzt als Mannschaft mit so Plexigläsern getrennt beim Essen und hört sich nicht, also versteht sich nicht, weil man eben durch eine Scheibe vor, links und rechts von dir nicht miteinander reden durfte. Das macht was mit einem, auch als Sportler. Das ist einfach komisch.
So, und dann neben diesem Corona, ich muss auf jeden Fall gesund bleiben, Druck, gibt es natürlich über allem, auch damals natürlich, der sportliche Druck. Ihr wolltet was reißen, es wurde dann Platz 6. Wann hast du denn während des Turniers gemerkt, während der Olympischen Spiele, irgendwie läuft es nicht so nach Plan? Und wie geht man dann damit um, dass man eben auch mal frustriert und enttäuscht ist?
Ja, eigentlich gemerkt haben wir es leider sehr, sehr spät, dass es irgendwie nicht so läuft, weil unsere Gruppenphase war eigentlich top. Das war einfach auch wie ein schlechter Traum und du stehst dann da und du musst erstmal damit zurechtkommen. Du hast dir so viel vorgenommen und dann stehst du da und es ist erstmal vorbei. Und das ist irgendwie schon auch was, ja, was uns, das sagt man immer so, aber natürlich stärker man macht Erfahrungen, man macht schlechte Erfahrungen und man lernt aber daraus. Und am Ende ist es schon so, gerade bei den Olympischen Spielen, ja, die Gruppenphase ist unfassbar wichtig und das sind super wichtige Punkte und Spiele, die du spielst, um eben überhaupt erst ins Viertelfinale zu kommen. Aber am Ende geht es da ja erstmal nicht drum, ob du da Erster, Zweiter, Dritter oder was auch immer wirst, sondern du musst performen, wenn es drauf ankommt. Und das ist eben zum Beispiel dieses Viertelfinale gewesen. Dann ist auch egal, wie hoch du gegen Südafrika in der Gruppenphase gewinnst, sondern da gilt es dann zu performen. Und ich glaube, ein rieses Learning ist auch davon, nicht dann schon in irgendeinem Spiel zu sein, wo du noch lange nicht bist, sondern du musst erstmal wirklich dieses Step-by-Step-Denken und du musst dann erstmal, ja, gucken, dass du deine Hausaufgaben machst.
Wie war denn dann die Stimmung anschließend? Dann bist du halt auf einmal raus.
Ja, natürlich unfassbar schlecht oder traurig, eigentlich nur enttäuscht. Man findet gar nicht die richtigen Adjektive dafür. Also wir waren unglaublich leer, wir konnten damit gar nicht umgehen eigentlich, weil wenn du natürlich schon so viel weiter bist im Kopf und eigentlich auch weißt, was in der Mannschaft steckt und was man erreichen hätte können und was man da alles verloren hat in so einem Moment, ja, ich glaube, das kam auch, muss man auch ehrlich sagen, erst dann mit den nächsten Tagen und Wochen auch, also viele von uns waren schon in einem richtigen Loch, muss man sagen, also man kam dann natürlich viel früher als gedacht nach Hause und dann sitzt du da erstmal und dachtest, du bist noch irgendwie da und spielst so Medaillen und bist einfach nur am Boden zerstört, muss man schon sagen. Ja.
Was hilft dir aus diesen Momenten dann wieder raus? Und gibt es auch Kandidatinnen bei euch, gibt es auch Spielerinnen bei euch, die sich zum Beispiel psychologische Hilfe dann suchen? Weil ich stelle es mir ja wirklich als mentalen Druck riesig vor, den man erstmal vorher hat und dann läuft es eben nicht, dann fällt man ja wirklich eben in ein richtig krasses Loch. Vielleicht holt man sich auch mal Hilfe beim Profi dann.
Definitiv. Also wir haben tatsächlich auch Psychologinnen oder angehende Psychologinnen in eigenen Reihen und wir gehen sehr, sehr offen mit diesem Thema um und sind da auch proaktiv, dass wir auch gegenseitig uns empfehlen, aber auch wissen, das ist etwas, was man besser früher als später in Anspruch nehmen sollte und das ist auch etwas, womit wir arbeiten, bevor so Momente passieren. Also viele von uns haben eigentlich Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner, wo man auch schon im Vorfeld über gewisse Situationen, Drucksituationen spricht. Ich glaube, das ist einfach auch inzwischen wirklich state of the art, darüber zu sprechen und auch, wenn es einem nicht gut geht und zu wissen, dass es auch okay ist und völlig normal ist. Und das war nach Tokio definitiv der Fall. Viele von uns haben uns auch extern Hilfe geholt oder ja, sei es Denkanstöße, um da rauszukommen. Und ich denke, das sollte letztendlich jeder natürlich individuell selber entscheiden. Aber ich kann nur auch aus eigener Erfahrung erzählen, dass das unfassbar helfen kann und hilft. Und klar ist immer die Familie da und Freunde und Familie und weiß nicht was, aber am Ende hilft es manchmal schon, mit etwas, ja, mit jemandem Neutralerem darüber zu sprechen, der richtig Ahnung hat und der auch gewissen Ballast irgendwie abnehmen kann, weil man ist auch in der Familie oder in Beziehungen immer in irgendeiner Rolle und ja, das ist definitiv etwas, was man auch als Leistungssportler immer nutzen sollte oder im Hinterkopf haben sollte, dass man sowas mal brauchen kann.
Hast du durch den Sport auch fürs Leben gelernt, eben mit Niederlagen umzugehen? Also bringt dich das auch tatsächlich in anderen Bereichen weiter, dass du eben weißt, ja, man kann auch mal scheitern, aber man kommt da auch durch?
Auf jeden Fall 100%. Also auf alles, was im Leben kommt, ich weiß nicht auf alles, aber man ist auf jeden Fall vorbereiteter in vielen Situationen, die vor allem eben kritisch sind, weil auf schöne Situationen ist, braucht man ja gefühlt keine Vorbereitung, aber eben auf diese kritischen Momente, ja, da fühle ich mich zumindest schon gestärkt, einfach durch die Vergangenheit und auch schon durch viele harte Momente, ja.
Wie viele Stunden in der Woche trainierst du?
Boah, diese Frage habe ich echt oft bekommen, ich kann sie nie beantworten, weil ich absolut keine Ahnung habe. Ich glaube, andere Mädels aus meiner Mannschaft könnten das jetzt exakt dir beantworten, weil sie diese Hubbänder tragen und Apple Watch und alles tracken, aber ich bin da total gegen. Also ich mag das einfach nicht, ich will das sowas nicht tragen. Mir hilft das gar nicht in meiner Trainingssteuerung, weil ich da irgendwie ein ganz gutes intuitives Gefühl für mich selber habe und es auch behalten möchte. Deswegen kann ich es dir nicht sagen, aber die könnten es wahrscheinlich genau sagen, wie viele Stunden man in der Woche schläft und wie viele Stunden man trainiert. Aber Fakt ist, dass man eigentlich jeden Tag irgendwas macht. Also man versucht, oder ich versuche schon irgendwie einen freien Tag mir beizubehalten, was aber jetzt gerade in der Bundesliga-Saison super schwer bis unmöglich war. Aber wo man schon eher so Regi-Inhalte, so Regenerationsinhalte versucht zu machen. Aber eigentlich hast du jeden Tag irgendeine kleine Einheit, sei es nur eine kleine Kraft-Session oder Mobi-Session oder eben dann Hockey, Sprint, Kraft. Irgendwas ist da immer. Ja.
Bist du jemals unmotiviert, frage ich mich gerade, weil ich erlebe dich als so einen unfassbar leidenschaftlichen Menschen für Hockey natürlich sowieso, ne, klar, aber ich merke auch, ne, wenn du vom Job erzählst und so, also du bist so voller Energie und so. Gibt's mal eine Celine, die auch mal sagt, oh, eigentlich würde ich jetzt lieber zu Hause gammeln?
Ja, klar gibt's das, also ist ja schön, dass du mich so wahrnimmst, das ist total ein schönes Feedback, finde ich, und so fühle ich mich auch, also ich bin total happy mit dem, was ich machen darf, auch irgendwie, ich glaube, das ist auch was, was auch meine Eltern irgendwie uns immer gesagt haben, egal was ihr macht, macht das, was euch Spaß bringt, weil dann werdet ihr auch gut da drin sein. Das ist zwar so eine Floskel, aber ich sehe das total so. Und dann hat man auch die Energie, auch wenn es anstrengend wird. Und gleichzeitig ist es total normal, dass es Tage gibt, wo man gar keinen Bock hat, jetzt laufen zu gehen oder ja, dann auf der Couch hängt und dann eben teilweise dann sagt, boah, nee, jetzt rausgehen oder sich irgendwie noch mit Freunden treffen. Die Social Battery habe ich gerade nicht, bin völlig leer und das ist total menschlich und ich würde lügen, wenn ich immer total freudestrahlend und voller Energie durchs Leben gehe. Aber ich glaube, das wäre auch falsch, wenn man diesen Anspruch an sich hätte. Ja.
Einer, der dich wahrscheinlich, wenn du auch mal einen kleinen Energieknick hast, wieder ein bisschen nach vorne pusht, ist wahrscheinlich dein Partner, Dennis da Silva Felix.
Ja.
Ihr postet ja auch immer fleißig zusammen bei Instagram und so. Der ist ja Fußballtrainer. Das heißt, bei euch geht es auch zu Hause viel um Sport, oder?
Ja, also ich glaube, klar geht es irgendwo viel um Sport, aber dieser Sport verbindet uns natürlich auch und macht diese Beziehung, glaube ich, am Ende einfach möglich, dass man das Verständnis füreinander hat, dass man so für den Sport brennt. Und bei ihm ist es eben schon immer der Fußball gewesen, bei mir Hockey. Und es passt eigentlich perfekt, dass man eben diese ähnliche Leidenschaft hat und dann eben auch sich gegenseitig supportet. Und mir ist es irgendwie auch ganz wichtig, dass man trotz einer Beziehung, wo man super viel teilen kann und auffangen kann, gleichzeitig eben dem anderen auch seins lässt, irgendwie, dass jeder sich selbst verwirklichen kann oder das machen kann, was sie oder er gerade für richtig hält oder den richtigen Weg und eben nicht einen Weg einschlägt, ja, Hauptsache wir sind dann 24/7 zusammen, sondern dass man sich halt supportet, seinen maximalen erfolgreichen Weg zu gehen und das macht schon dann Spaß.
Und man hat einfach viel Verständnis wahrscheinlich füreinander und für die Situation, wenn man zum Beispiel mal sagen muss, okay, ich kann leider nicht am Wochenende auf den und den Geburtstag gehen oder so, ich muss halt spielen oder ich, ne, also da, weil das ist ja auch, ich meine, ne, mit eurem Profisport plus Beruf.
Ja, voll.
Und da ist Sozialleben manchmal
voll und auch sich überhaupt selber zu sehen. Also das ist teilweise legen wir die Kalender übereinander und denken uns, pff, okay, tough. Also es sind dann schon manchmal einige Wochen am Stück, wo man sich dann halt gar nicht sieht, weil es total blöd gelegt ist, wo er frei hat, bin ich dann jetzt in London eine lange Zeit. Ja. Also genau, das ist total herausfordernd und gleichzeitig zieht sich das irgendwie wie ein roter Faden auch durch mein Leben, super früh alles durchstrukturiert und geplant, dass man irgendwie weiß, okay, da Urlaub, da sehen wir uns und gleichzeitig ist es wirklich so, dass wenn wir uns dann sehen, die Zeit total wertschätzen und es einfach dann umso schöner ist und das macht es vielleicht auch dann irgendwie spannend und irgendwie auch cool, dass man einfach die Zeit miteinander krass zu schätzen weiß, was man vielleicht dann manchmal, wenn man zu viel aufeinander hängt, dann gar nicht mehr so zu schätzen weiß, ja.
Ich stelle mir gerade auch vor, wie du schon in der Grundschule wirklich versucht hast, eben Termin-Tetris zu spielen mit, okay, hier mache ich die Hausaufgaben, hier muss ich zum Training und so weiter. Also der Sport hat dir auch einfach ein wahnsinniges Organisationstalent gegeben.
Definitiv, weil es sein musste. Also Auf jeden Fall auch schon in der Schulzeit. Also ich war in der Schule, um das zu machen und dann zum Training zu gehen und so. Also es war auf jeden Fall vor allem durch den Sport eben immer notwendig, um alles unter einen Hut zu kriegen. Ja.
Bevor wir abschließend darüber reden, was du vom Sport tatsächlich fürs ganze Leben mitnimmst, einmal kurz für die nächste Folge schon eine Frage, die du uns wiederum mitgeben kannst an unsere nächste Gesprächspartnerin. Wir werden in der nächsten Folge Christina Rühl-Hamers zu Gast haben. Die ist ehemalige Juniorin, Nationalspielerin in Sachen Fußball, war da sehr erfolgreich und ist mittlerweile Vorstandsmitglied auf Schalke. So, die ist nächste Folge da. Was hättest du für eine Frage, die du ihr gerne mitgeben würdest?
Ja, also erstmal einen ganz lieben Gruß da lassen und dass ich auch ja den Fußball sehr, sehr mag und ich es total klasse finde, dass ihr hier die nächste Gästin ist in deinem Podcast. Und ja, eine Frage, die ich mir überlegt habe, ist tatsächlich, wie es ist für eine Frau in so einem Vorstand wie bei Schalke 04 zu sein. Ist das so, wie man sich das noch manchmal vorstellt, dass es doch eine Männerdomäne ist und es ganz schön tough ist? Oder ist es so, dass es tatsächlich, ja, der Weg dahin geht, dass es immer offener wird und auch ja mehr Frauen da in diese Führungsposition kommen, was ich persönlich sehr, sehr begrüßen würde, weil ich einfach finde, dass da Frauen genauso hingehören.
Sehr schön, die Frage nehmen wir natürlich mit. So, und jetzt gucken wir mal abschließend, was würdest du denn sagen? Was hat der Sport dir gegeben für dein Leben?
Unglaublich viele Lehren und ein gutes Selbstbewusstsein auch. Nicht nur mir selbst bewusst zu sein, sondern eben auch eine gewisse Selbstwirksamkeitserfahrung, die, glaube ich, auch total wichtig ist für meine Persönlichkeitsentwicklung. Und von daher muss ich mich beim Sport oder meinem Sport da auch für alles bedanken, was ich irgendwie durchlebt habe oder auch gelernt habe durch den Sport. Und deswegen kann ich auch nur jeden und jede ermutigen, wie auch immer, Sport zu machen oder in einen Sportverein zu gehen. Teamsport ist für mich natürlich auch nochmal ein Riesending. Was man da lernt von klein auf oder auch wenn man später anfängt, das ist unbezahlbar. Und ja, dafür bin ich einfach unglaublich dankbar, dass ich auch irgendwo der Mensch bin, der ich bin durch den Sport.
Das heißt, wie würdest du folgenden Satz beenden? Dank Sport ist mein Leben
besser, bunter, ja, und definitiv erfolgreicher.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Und wenn ihr Wünsche habt, wen wir als nächstes besuchen sollen, dann schreibt uns gerne über unseren Instagram-Kanal Sportschau F oder per Mail an sportschauf@sportschau.de. Und einen Tipp habe ich auch noch für euch, eine Podcast-Empfehlung für alle von euch, die nicht nur in Sachen Sport immer top auf dem Laufenden sein wollen. 6:30 heißt der Nachrichtenpodcast für junge Hörerinnen und Hörer vom WDR, kommt immer morgens um 6.30 Uhr und gibt euch ein Update, welche Themen am jeweiligen Tag wichtig sind. Es geht da um Politik, es geht um gesellschaftliche Themen. Und da wird auch nicht nur einfach irgendwie steif vorgelesen, sondern die Hosts, die sprechen so, wie ihnen der Mund gewachsen ist. Manchmal wird es persönlich, manchmal wird es auch witzig, manchmal wird es auch emotional. Und ganz oft geht es eben genau um die Themen, die euch interessieren. Ihr könnt auch selbst Themenvorschläge da machen. Also den Link zum 6:30 Podcast packen wir euch in die Folgenbeschreibung.